Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Wie groß die Lücke ist zwischen dem erklärten Klimaziel und dem CO2-Ausstoß der geplanten Bergwerke weltweit, das wird uns zu Beginn der Sendung beschäftigen. Außerdem die Deutsche Umwelthilfe. Sie klagt diesmal nicht für saubere Luft, sondern für sauberes Wasser. Warum und wo wird uns beschäftigen, wie auch die Frage nach der Jagd. Ist sie naturnah und auch immer umweltverträglich? Im Pariser Klimaabkommen einigten sich die Vertragsstaaten darauf, den Anstieg der Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 Grad Celsius zu begrenzen gegenüber der vorindustriellen Zeit. Angepeilt wird eigentlich ein maximaler Temperaturanstieg von 1,5 Grad der bodennahen Luftschicht, denn mit dieser Erwärmung würden sich die Folgen des Klimawandels, die Zunahme der Überschwemmung oder auch die Ausbreitung von tropischen Krankheiten wahrscheinlich noch irgendwie beherrschen lassen. Das eine sind die Absichtserklärungen bei den UN-Klimakonferenzen. Das andere ist die tatsächliche Umsetzung in den einzelnen Staaten. Wie ernst es die Länder mit der CO2-Reduktion meinen, beziehungsweise wie groß die Lücke zwischen den angepeilten Zielen und dem CO2-Ausstoß ist, wenn alle geplanten Bergwerke wie geplant laufen, das hat das Stockholm Environment Institute, das internationale Forschungsinstitut für Umweltfragen, errechnet. Und diese Studie heute veröffentlicht. Mein Kollege aus der Umweltredaktion, Georg Ehring, kennt die Werte. Herr Ehring, wie groß ist denn demnach die Lücke zwischen der nötigen Einsparung und dem tatsächlichen CO2-Ausstoß?
Die Lücke ist riesig. Für das 2-Grad-Ziel, also wenn die Temperaturerhöhung unter 2 Grad bleiben soll, dann werden 50% bis 2030 etwa zu viel Kohle, Öl und Gas gefördert, beziehungsweise die Förderung wird geplant. Wenn das ehrgeizigere Ziel von 1,5 Grad eingehalten werden soll, dann ist die Förderplanung weltweit sogar mehr als doppelt so hoch. Die Forscher kommen da auf 120% bis 2030. Da wären die Klimaziele also in weiter Ferne. Das Stockholm Environmental Institute und 3 weitere Institute haben ja im Auftrag des UN-Umweltprogramms geforscht und sie haben dafür öffentlich zugängliche Quellen über bestehende Anlagen, über Baupläne ausgewertet. Viele Staaten haben nationale Energieentwicklungspläne und die sehen in vielen Ländern nach wie vor den Neubau von Kohlebergwerken, die Ausbeutung von neuen Öl- und Gasquellen vor, um die Entwicklung dieser Länder zu fördern. Anderswo in anderen Staaten haben die Firmenpläne und all das haben die Forscher zusammengefasst mit dem Ergebnis, obwohl die erneuerbaren Energien ausgebaut werden, werden auch fossile Energien stark ausgebaut. Und besonders besorgniserregend dabei ist die Kohle. Es werden fast 3-mal so viele Bergwerke geplant, wie mit den Klimazielen vereinbar wären. Bei Gas und Öl ist die Diskrepanz weniger groß, aber auch da ist sie vorhanden. Die Kapitalausstattung würde dann möglicherweise dazu führen, dass große Anlagen gebaut werden, die dann hinterher nach kurzer Zeit stillgelegt werden müssen und sich damit auch gar nicht mehr lohnen würden.
Welche Länder setzen denn besonders stark auf fossile Energiequellen?
Da sind vor allem die ganz großen Emittenten, die auch hier einzeln untersucht worden sind. China ist ja bei CO2-Emissionen weltweit die zweifelhafte Nummer 1. Und auch da gibt es nach wie vor Subventionen für die Kohle, auch wenn die zurückgehen sollen, mehr Erneuerbare eingesetzt werden soll, auch mehr Gas eingesetzt werden soll, setzt China nach wie vor ganz stark auf die Kohle. Die USA setzen auf Gas, da wird die Kohle zurückgehen, aber die Gasförderung wird ausgebaut. Und es gibt einige Länder, die ganz stark auf Kohle noch setzen. Russland, Indonesien, Australien, auch Indien bauen die Kohle aus. Und das sind auch ganz große Emittenten, ohne die die Klimaziele nicht zu erreichen sind, ohne Änderungen der Pläne in diesen Ländern.
Wie sieht es denn mit Deutschland aus und unserem Klimaziel für 2030?
Deutschland schneidet in diesem Bericht relativ gut ab. Deutschland wird vermerkt, ist nach wie vor der größte Braunkohleproduzent weltweit. Und das ist ein Minuspunkt, weil die Braunkohle besonders klimaschädlich ist, noch klimaschädlicher als die Steinkohle. Aber Deutschland ist aus der Steinkohleförderung ausgestiegen und hat einen Ausstiegsplan für die Braunkohle. Es gibt ja die Empfehlung der Kohlekommission, den Ausstieg bis 2038 hinzukriegen. Das gilt bei Umweltschützern viel zu langsam. Aber wenn man es mit anderen Ländern vergleicht, immerhin ist es ein Ausstiegsplan.
Haben andere Länder auch noch Ausstiegspläne?
Ja, es gibt einige Länder, die Ausstiegspläne haben. Die Forscher untersuchen da vor allem Großbritannien und Norwegen. In Großbritannien ist der Kohleausstieg schon fast Geschichte und auch die Förderung von Öl und Gas gehen zurück. Und in Großbritannien ist auch eine weitere Verschärfung der Klimaziele in der Diskussion. Zweites Land ist hier Norwegen. Auch hier wird auf Dauer weniger ausgebeutet. Allerdings setzt die Regierung in ihrer Politik nach wie vor auf Ausbeutung der verfügbaren Quellen. Beide Länder haben auch schwindende Vorräte. Das ist für den Geldbeutel schlecht, aber für das Erreichen der Klimaziele vielleicht auch noch ganz hilfreich.
Welche Empfehlung spricht das Institut aus?
Die sprechen stark davon, Subventionen zu streichen. Viele Länder zahlen nach wie vor Subventionen für den Ausbau der Förderung, für den Bau neuer Bergwerke, für die Erschließung neuer Öl- und Gasquellen. Und da müsste man dazu übergehen, solche Subventionen zu streichen beziehungsweise etwas ganz anderes zu fördern, wie das in Deutschland ja auch geplant ist, nämlich den Ausstieg und mit sozialen Abfederungen für die betroffenen Bergleute und für die betroffenen Regionen.
Wie groß ist die Lücke zwischen der nötigen Einsparung und dem tatsächlichen CO2-Ausstoß, wenn alle Kraftwerke so ans Netz gehen wie geplant? Das hat das Stockholm Environment Institute errechnet und mein Kollege Georg Ehring hat uns die Studie vorgestellt. Vielen Dank dafür. Die Deutsche Umwelthilfe klagt nicht nur für saubere Luft, sondern auch für sauberes Wasser. Da in vielen Regionen Niedersachsens, aber auch in Nordrhein-Westfalen die zulässigen Nitratgrenzwerte von 50 Milligramm pro Liter im Grundwasser überschritten werden und das auch seit Jahren, reicht die Umweltschutzorganisation nun Klage gegen die beiden Bundesländer ein. Die Details kennt Anja Nils.
Die Nitratbelastung im Trinkwasser in Deutschland ist zu hoch. Besonders schlimm ist es im Bereich der Ems in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, wo Flächen intensiv landwirtschaftlich genutzt werden, wo überproportional viele Tiere gehalten werden und dementsprechend Gülle auf die Felder ausgebracht wird. Die Nitratrichtlinie von 1991 und die Trinkwasserrahmenrichtlinie von 1987 würden seit Jahren nicht eingehalten, sagt Olaf Band vom BUND.
Die Wasserrahmenrichtlinie europaweit sagt, dass alle Oberflächengewässer und auch das Grundwasser in einem guten Zustand sein müssen. Im Grundwasser in einem guten chemischen Zustand und im Oberflächenwasser auch in einem guten biologischen Zustand. Das ist im Moment nur bei 8,3% der Oberflächengewässer erreicht. Ein Drittel der Grundwässer unter Ackerbauregionen sind über die Maßen belastet mit Nitrat.
Teilweise wird der Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter im Grundwasser um das Siebenfache überschritten, zeigt eine Untersuchung, die unter anderem der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft durchgeführt hat. Der aktuelle Nitratbericht des Umweltbundesamtes weist an jeder vierten Messstelle eine zu hohe Nitratbelastung aus. Und die kann gefährlich sein. Für den Menschen, die Umwelt und das Klima, sagt Sascha Müller-Krenner von der Deutschen Umwelthilfe.
Für die menschliche Gesundheit ist es die Umwandlung von Nitrat durch Bakterien in Nitrit und gerade bei Säuglingen kann es zu Blausucht und damit zum Tode führen. Für die Natur und Umwelt ist die Nitratbelastung ein riesengroßes Problem, weil sehr viele Arten, sowohl Pflanzen als auch Arten in Gewässern, einfach durch die Überdüngung verdrängt werden. Also es führt zu Verlust an Artenvielfalt, an biologischer Vielfalt. Und für das Klima ist es deswegen ein Problem, weil ein Teil des Nitrates in Lachgas umgewandelt wird. Und das ist eines der potentesten Klimagase, trägt also auch zum Treibhauseffekt bei.
Die Kosten für eine Aufbereitung des Trinkwassers sind in den letzten Jahren um 45% gestiegen. Es müssen neue Brunnen gebohrt werden, mitunter muss sauberes Wasser dazugemischt werden, um die Grenzwerte einhalten zu können. Zahlen müsse das am Ende der Verbraucher über die Wasserrechnung, sagt Ulrich Meyer von den Leipziger Wasserbetrieben gegenüber dem MDR.
Wir reden davon, dass der Kubikmeterpreis Trinkwasser durchaus in einem Bereich 50 bis 70 Cent pro Kubikmeter steigen kann. Das ist eine ganz, ganz deutliche Steigerung. Für eine vierköpfige Familie beispielsweise hochgerechnet würde das eine Kostensteigerung von über 100 Euro im Jahr ausmachen.
Deshalb will die Deutsche Umwelthilfe, unterstützt vom BUND, jetzt gegen die Landesregierungen von Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen klagen. Analog der Klagen gegen verschiedene Städte für saubere Luft sollen die zuständigen Behörden dafür sorgen, dass bestehende Grenzwerte eingehalten werden. Darüber hinaus hat die EU ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland auf den Weg gebracht. Wenn Deutschland keine Vorschläge zur Reduzierung des Nitrats und zum Schutz des Grundwassers vorlegt, droht eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof. 800 bis 900 Millionen Euro im Jahr könnte die Strafe betragen. Sascha Müller-Krenner ist aber wenig optimistisch.
Wir wissen ja noch nicht, was bei dem Vertragsverletzungsverfahren herauskommt. Die EU macht da Druck, verhandelt gerade mit der Bundesregierung, vor allem mit dem Landwirtschaftsministerium und dem Umweltministerium. Wir befürchten, was da rauskommt, ist ein Politikverfahren. politischer Kompromiss, aber nichts, was wirklich dazu führt, dass die Nitratgrenzwerte eingehalten werden.
Dass eine Reduzierung der Nitratbelastung möglich sei, könne man im Nachbarland Niederlande sehen, so Krenner. Jetzt müsse auch Deutschland handeln.
Bei der Landwirtschaft ist die Menge der Düngung strikt reduziert worden. Und was den Verkehr angeht, haben die Niederlande ein Tempolimit eingeführt auf Autobahnen und Landstraßen. Und die Zahl der Flüge vom Flughafen Schiphol in Amsterdam ist auch um 20% reduziert worden, um die Stickstofflast zu reduzieren. Die wichtigsten Dinge, die jetzt passieren müssen, ist eine Reduzierung der Düngelast, also weniger Gülle auf die Felder. Wir brauchen auch eine Verminderung der Massentierhaltung, maximal 2 Großvieheinheiten pro Hektar, und wir brauchen eine Förderung des Ökolandbaus.
Finanziert werden könne der Umbau der Landwirtschaft zum Teil über die EU-Agrarförderung. Aber auch der Verbraucher im Supermarkt müsse mit einem höheren Preis für Fleisch dafür bezahlen, dass die Gesamtzahl der Tiere und die Düngelast reduziert werden.
Nun klagt die Deutsche Umwelthilfe für sauberes Grund und damit auch Trinkwasser. Anja Nies berichtete für uns aus Berlin. Die Globalisierung ist ein großes Problem, auch für die heimischen Tier- und Pflanzenarten. Weil die eingeschleppten Arten oftmals schneller wachsen und mehr Nachkommen produzieren, werden so die angestammten Tiere und Pflanzen verdrängt. Das ist nicht nur ein Problem für die verdrängte Art, die in der Region auch gerne mal ausstirbt, sondern auch für die vielen Arten, die von oder mit ihr leben. Ein Beispiel ist der als Gartenpflanze aus Sibirien eingeführte Riesenbärenklau. Er überwuchert die einheimische Vegetation an den Bach- und Flussufern und ist auch noch gesundheitsgefährdend, wie auch Ambrosia aus Nordamerika, die heftige Allergien auslöst. Das sind die Probleme an Land. Im Wasser geht es aber nicht weniger dramatisch zu. Steffen Michel hat recherchiert, was zum Beispiel der amerikanische Flusskrebs bei uns in den heimischen Gewässern anrichtet.
Mittlerweile gibt es in unseren Flüssen und Seen 6 Arten von Flusskrebsen aus Nordamerika und eine Krabbenart aus Asien, die allesamt die Krebspest übertragen.
Die Krebspest selber beruht auf einem pilzähnlichen Erreger. Diese verbreiten sich über Sporen im Wasser. Diese Sporen docken sich an den Panzer des Krebses, weichen quasi dessen Panzer auf und dringen in den Krebs ein.
Erklärt Andreas Martens, Biologe an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe. Während die eingeschleppten Krebse und Krabben immun gegen diese Krankheit sind, ist sie für die beiden einheimischen Flusskrebse, für Edelkrebs und Steinkrebs, tödlich. Ein infizierter amerikanischer Krebs in einem Fluss oder See reicht aus, um sämtliche einheimischen Krebse dort zu töten. Die Initiative Edelkrebsprojekt versucht in Nordrhein-Westfalen zu retten, was zu retten ist, auch indem sie Stein- und Edelkrebse züchtet und dann aussetzt. Krebsschützer Harald Groß beschreibt, wo die einheimischen Krebse bislang überlebt haben.
70% würde ich mal sagen, eher in kleineren Gewässern, oft in den Oberläufen, wo sie noch geschützt sind. Und so 30% vielleicht in Baggerseen, die gehen dann alle auf Wiederansiedlungsmaßnahmen zurück. Jedes Jahr versuchen wir so 5 bis 6 Gewässer mit Edelkrebsen wieder zu besiedeln. Bis jetzt mit ganz gutem Erfolg.
Die zuletzt eingeschleppte Krebsart im Rhein heißt Kalikokrebs. Ebenfalls aus Nordamerika, ebenfalls Überträger der Krebspest. Trotzdem ist dieser Krebs eher für Amphibien wie die streng geschützten Unken, Molche und Kröten gefährlich, weniger für heimische Flusskrebse.
Er ist, glaube ich, in Gewässern, wo Fische vorkommen, gar nicht so effektiv. Also er wird sehr schnell von Fischen gefressen. Er ist aber in Gewässern, wo kein Fischbestand ist, und das sind so Amphibiengewässer, die der Naturschutz eingelegt hat, da ist er die reine Katastrophe. Die Kalikokrebse vermehren sich ganz rapide und fressen wirklich alles, was in diesem See vorhanden ist. Wandern dann auch in den nächsten über. Das ist wirklich so eine Invasion.
Auch an der französischen Mittelmeerküste gibt es ein akutes Problem mit einem aus Nordamerika eingeschleppten Krustentier mit der blauen Schwimmkrabbe. Sie liebt das Brackwasser der Flussmündungen und Lagunen. Thierry Auger-Bascou vom Meeresnaturpark Golfe du Lion. Sie ist Allesfresser. Sie frisst kleine Weichtiere, sämtliche Krustentiere, Fische und auch Pflanzen. Unglücklicherweise mit einer kleinen Vorliebe für junge Miesmuscheln und Austern. Sie ist genau in den Lagunen entlang der Küste, in denen Austern und Miesmuscheln gezüchtet werden. Das kann für die Züchter schon ein Grund zur Sorge sein. Offene Gewässersysteme lassen sich kaum gegen die eingeschleppten Krebse und Krabben abschirmen. Letztlich werden Edelkrebs und Steinkrebs wohl nur in abseits gelegenen Gewässern überleben, in Grundwasserseen oder in Flussabschnitten, die durch hohe Staumauern abgeschirmt sind. Und selbst dort sind sie nicht sicher, weil immer wieder gebietsfremde Krebse ausgesetzt werden. Von Aquarienbesitzern, die Signalkrebs und Co. loswerden wollen. Harald Groß.
Es gibt aber auch wirklich Leute, die meinen, sie würden Artenschutz betreiben, weil sie diese amerikanischen Arten von den heimischen nicht unterscheiden können. Und meinen, wenn ich die aussetze, dann tue ich was für den Artenschutz. Wenn man denen dann nachher erklärt, was sie gemacht haben, die fallen aus allen Wolken.
Edelkrebs und Steinkrebs sind also nur zu retten, wenn wirklich auch der letzte Aquarienbesitzer weiß, dass er seine Tiere auf gar keinen Fall aussetzen darf.
Über die Gefahr der invasiven Arten erzählte Stefan Michel. Die Herbstzeit ist traditionell auch die Zeit der Jagd und es gibt Wildfleisch wieder zu kaufen auf den Märkten oder auch bei Jägern und Förstern. Im Raum Mainz gibt es Steffis Ideenhof. Es ist ein EU-zertifizierter Wildverarbeitungsbetrieb, den auch Veterinäre kontrollieren. Stefanie Koch bekommt ihre Tiere aus Jagdrevieren der Region, in Ausnahmefällen aber auch schon mal eine Gams aus dem Allgäu. Wie sie diese zubereitet, das hat sie Anke Petermann gezeigt.
Im schwarzen Kittel steht Stefanie Koch vor einer hüfthohen Küchenmaschine. 200 Kilo Wildfleisch sind im Fleischwolf schon zu Hack gemahlen worden. Nach und nach füllt ihr Sohn es in den sogenannten Kutter, eine Art riesigen Mixer.
Der Kutter vermengt das gemahlene Hackfleisch mit Zwiebeln und Gewürzen und dem Ei, was drankommen muss für die Frikadellenherstellung.
Herzhaftes Wildschwein und intensiv schmeckenden Hirsch bevorzugt die Jägerin für die Wildburger, die sie auf dem Mainzer Wochenmarkt verkauft. Kurzfaseriges, mildes Rehfleisch dagegen
wird eigentlich auch am schnellsten gar von den Wildarten, wird schön als ganze Keule zubereitet, denn die ist ja nie so groß. Der Rücken wird entweder auf dem Knochen gegart oder als Filetstücke, gerne auch als Medaillons dann geschnitten, kurz gebraten. Und die Schultern, die nimmt man eigentlich dann für Gulasch zuzubereiten.
Dessen Sud später mit zur Soße kommt. Doch erstmal brät Stefanie Koch Wurzelgemüse an.
Möhre, Sellerie, Zwiebel, klassiere das mit Tomatenmark ab, lösche es mit Rotwein und Wasser ab und lasse diese Gemüsesoße dann schon mal so eine gute Stunde kochen, gerne mit ein bisschen Lorbeer drin und schon ein paar Kräutern drin. Dann kann man das mit dem Pürierstab wunderbar durchpürieren, brät dann das Fleisch portionsweise an, gibt die Soße wieder dazu und lässt den Gulasch noch mal eine Stunde köcheln. Und Sie haben eine ganz tolle Soße, ohne auch nur ein Bindemittel zu brauchen.
Unkompliziert und auch was für Ungeübte: Wildschweinnackenbraten.
Den habe ich in der Senfbiersoße zubereitet. Den haben wir einfach auf dem Herd langsam köcheln lassen. Dazu ein Kartoffelpüree und einen schönen Salat. Und da war unser ganz normales Wochentagsmittagessen fertig.
Am liebsten aber kocht die Chefin des Ideenhofs für die Familie chinesisch, auch mit Wild.
Das Fleisch schön anbraten, dass es so ein bisschen gar gezogen ist im Wok und dann erst das Gemüse halt dazu.
Gewürzt wird asiatisch, die Reh-Lasagne wiederum mediterran. Vor Weihnachten verträgt Wildbraten auch mal Lebkuchengewürz oder zerbröselte Schokolebkuchen. Stefanie Koch liebt es aber eher fruchtig als süß.
Beim Hirschfleisch und Hirschgulasch nehme ich auch gerne mal Orangensaft oder ein paar Orangenfilets mit rein. Für Reh oder auch, wenn wir mal dazu kommen, eine Gams da zu haben aus dem Allgäu, nehme ich gerne Cranberries mit rein in die Soße oder auch viel Preiselbeeren mit rein in die Soße. Bei Wildschwein darf auch mal ein bisschen Knoblauch mit dran, Salz, Pfeffer, Paprika, Kräuter, Rosmarin, Thymian. Wenn Sie es ein bisschen mediterran wollen, gerne auch ein bisschen Oregano. Und ansonsten zum Beispiel bei so einer deftigen Hausmannspfanne kann man auch gerne mal ein bisschen Majoran mit reintun. Aber mehr braucht es eigentlich gar nicht.
Billig ist die Wildküche nicht, aber gegenrechnen lasse sich,
dass beim Wild Sie nachher nach dem Braten noch so viel Fleisch im Topf haben wie vor dem Braten, da Wild kein Wasser einlagert.
Ein Schrumpfsteak wie beim Turbomastschwein bleibt einem erspart. Wildfleisch ist zudem besonders mager und bestens geeignet als kurzgebratenes. Voraussetzung: nicht zu hohe Temperaturen. Das gilt übrigens auch für den Ofen. Und
sowohl Wildschwein als Hirsch als auch Reh kann man wunderbar auf den Grill. Man darf es nur nicht in die intensivste Hitze, sondern darf es gerne etwas außen hinlegen. Reh und Hirsch können sie auch gut rosa genießen. Wildschwein sollte man halt einfach wie anderes Schweinefleisch auch durchgaren.
Stefanie Koch muss wieder an die Arbeit. Die Frikadellenmasse wartet.
Die Jagd wird uns auch morgen ab 10.10 Uhr hier im Deutschlandfunk beschäftigen beim Journal am Vormittag. Weidmanns Heil, der Weg zum Jagdschein und ins Revier, heißt es dann. Vielleicht gibt es auch dann ein paar Rezepte.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wildfleisch gilt nicht nur als Delikatesse, wie gerade gehört, sondern auch als umweltverträglicheres Produkt im Vergleich zum Fleisch aus der Massentierhaltung. Besonders gut ist die Ökobilanz, wenn das Tier auch aus heimischen Wäldern stammt. Wenn der insgesamt so hohe Tierbestand in den Wäldern allerdings die Ökobilanz wieder schmälert. Detlef Karg mit dem Verbrauchertipp.
Rund 60 Kilogramm Fleisch aller Arten verzehrt der Durchschnittsdeutsche im Jahr, so sagt es zumindest die Statistik. Dagegen nimmt sich der Anteil von Wildfleisch mit 600 bis 800 Gramm bescheiden aus, gerade einmal 1%. Dabei biete Wildfleisch in Bezug auf die Umweltbilanz Vorteile, sagt Thorsten Reinwald, Sprecher des Deutschen Jagdverbands DJV.
Wildbret hat einen vergleichsweise kleinen ökologischen Fußabdruck. Es ist ein regionales Lebensmittel, ein sehr ursprüngliches Lebensmittel. Und das beste Fleisch bekommt man tatsächlich beim Jäger oder Förster von nebenan.
Man kann es abgepackt oder auch mit Haut kaufen, in der Schale, wie es dann in der Jägersprache heißt. Wildschwein ist oft am günstigsten zu haben. Ein Kilo Keule kostet ab 11 Euro. Verbraucher sollten beim Wild besonders auf die Hygiene achten, sagt Dr. Hermann Kirchhoff vom Lebensmittel- und Veterinärinstitut des Landes Niedersachsen in Oldenburg.
Wildfleisch weist in der Regel einen höheren Keimgehalt auf als Fleisch von Rindern und Schweinen, das aus der Schlachtung stammt. Wildfleisch wird üblicherweise vollständig durchgegart verzehrt, sodass sich aus dem höheren Keimgehalt bei Einhaltung der üblichen Küchenhygiene kein besonderes Risiko für die Verbraucher ergibt.
Für das Fleisch von in freier Wildbahn erlegten Tieren gibt es zwar kein Bio-Siegel, dennoch, so meint Uwe Knob, Ernährungswissenschaftler und Buchautor,
es ist das reinste Fleisch in dem Sinne, dass die Tiere 100% ökologisch aufgewachsen sind und auch ihr Futter in keiner Weise mit Hormonen, Steroiden, Antibiotika versetzt wurde.
Das gilt auch für Tiere aus Gehegehaltung. Deren Fleisch ist ganzjährig gefroren verfügbar. Es wird als Farmwild gekennzeichnet und meistens importiert, etwa aus Neuseeland. Dazu noch einmal Hermann Kirchhoff.
Qualitativ ist tiefgefrorenes ausländisches Wildfleisch dem deutschen Wildfleisch vergleichbar. Wildfleisch aus einheimischer Jagd wird in der Jagdsaison frisch angeboten. Frisches Fleisch ist dem Tiefkühlfleisch meistens sensorisch überlegen.
Bleibt noch die Frage nach möglicher Radioaktivität. Sie betrifft 33 Jahre nach Tschernobyl vor allem Wildschweine. Dazu noch einmal Thorsten Reinwald vom Jagdverband.
Im Bayerischen Wald, im Thüringer Wald kommt es tatsächlich noch vor, dass Wildschweine in tiefen Bodenschichten Hirschtrüffel ausbuddeln, die noch Cäsium belastet sind. Und dort werden die Schweine unterm Geigerzähler getestet. Belastete Wildschweine kommen gar nicht in den Handel. Und bundesweit spielt Radioaktivität überhaupt keine Rolle.
Das bestätigt unter anderem auch das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Gemessene Werte bei Wildschweinfleisch liegen in dessen Proben regelmäßig bei einem Drittel des Grenzwerts von 600 Becquerel pro Kilogramm.
Der Verbrauchertipp von Detlef Karg war das. Und noch eine schnelle Meldung zum Schluss. Die SPD geht beim Streit um einen neuen geplanten Mindestabstand von Windrädern zu Wohnhäusern auf Konfrontationskurs zur Union. Sie will eine Abstandsregelung von 1000 Metern zur Wohnsiedlung mit mehr als 5 Häusern nicht mittragen. Das sagte der Fraktionsvize Matthias Miersch heute Morgen. Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich Dirk Müller mit den Informationen am Mittag. Dort geht es auch um die Kritik der NATO-Außenminister an dem französischen Präsidenten Macron. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.